Ihr hört Comic Review mit einem Special zum Thema Clever und Smart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Und wenn Clever und Smart das Thema ist, das wir besprechen, dann brauchen wir natürlich neben Clever auch noch jemanden, der smart ist. Hallo Helge.
Das ist aber nett. Ich dachte jetzt eher, du machst so eine Analogie zu Dicker und Doof oder sowas. aber da will man eigentlich keines von beiden sein.
Ne? Nee, okay, können wir nicht machen.
Genau, ja. Clever und Smart. Ja, ein Klassiker könnte man fast sagen.
Der ganz große Klassiker. Ich hab gerade überlegt, wie man diesen Einstieg macht, weil wir wollen jetzt nicht, sagen wir, unbedingt, also andersrum, der Aufhänger ist, Carlson hat sich quasi, würde ich sagen, so die Rechte gesichert und fängt jetzt an, die Alben von Clever und Smart nochmal herauszubringen. Zum Teil, also nee, ich glaube generell neu koloriert, da kommen wir dann gleich später nochmal darauf. Und zum anderen bin ich mal gespannt, wie viel sie schaffen, weil ich habe mal irgendwo geguckt, das sind gefühlte, also an die 200 Alben, die der Francesco Ibanez gemacht hatte in der Zeit. Der lebt ja immer noch. Also das klingt ja auch ein bisschen seltsam, aber 1936 geboren. Also irgendwie geht er auch langsam sein Ende hinzu und hat halt ewig lange.
Ja, einfach der kann auch 150 werden.
Naturgemäß, also ich sage mal. Aber hat halt ewig dieses gemacht. Und als ich wieder diesen neuesten Band von Carlson Comics in den Händen hatte und hab die jetzt gefühlt, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre kein Band mehr in der Hand gehabt, muss ich sagen, die funktionieren immer noch wahnsinnig gut. Die sind gut gealtert, die sind irgendwie schön gemacht. Und ich habe ganz vergessen, mit wie viel Liebe zum Detail eben er, dieser Francesco Ibanez, da diese Panel und diese Sketche und sowas gemacht hat. Und das wollte ich dich halt fragen. Für mich ist halt so Jugenderinnerung auch unter anderem eben Clever und Smart, dass man so in der Bibliothek damals noch ausgeliehen hat, neben eben, was hat man gesagt, Gaston und Spirou und Fantasio und Herge, wie hieß der nochmal? Rakete, Tim und Struppi. Also diese ganzen großen Klassiker war eben auch ein fester Bestandteil, Clever und Smart. Und ich weiß noch, dass ich damals von meinem ersten Geld irgendwann dann auch so die Flohmärkte geplündert hatte und dann hingegangen bin und hatte dann so immer so sammlungsmäßig, weiß ich, so 10 Hefte für 5 D-Mark oder irgend sowas aufgekauft. War halt irgendwie cool. Und auch wenn du dann ein paar doppelt hattest immer mal, du konntest die halt super lesen. Wie ist denn deine Erinnerung
also
so zurück?
Das wollte ich zu dir auch sagen, weil du gesagt hast, Bibliothek. Also ich war nicht so der aus der Bibliothek Comics Ausleiher, sondern bei mir war es auch eher so auf dem Trödelmarkt selber irgendwie, weiß ich nicht, einen Die Spinne Comic oder die Fantastischen Vier oder wie die alle hießen damals halt, habe ich halt sozusagen verkauft und dann mir so ein Clever und Smart geholt oder umgekehrt oder meinetwegen Star Wars Figuren verkauft oder He-Man Figuren und solche dann geholt. Also ich habe, glaube ich, viele vom Trödelmarkt, manche bestimmt auch neu, und da gab es ja damals auch schon die verschiedensten Editionen mit irgendwelchen goldenen Covern. Und das waren dann schon mehrere Auflagen. Und genau diese 200 Alben, die du da gesagt hast, ich kann da später noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar gibt es im aktuellen Alphonse, gibt es nämlich auch so ein kleines Special dazu. Und das ist wirklich krass. Der scheint halt ein absoluter Workaholic gewesen zu sein. Und soweit ich das verstanden habe, läuft die Serie in Spanien sogar immer noch weiter. Also der zeichnet noch fröhlich. Das ist auch eine Sache, das findet man natürlich nicht so richtig raus, ob der auch wirklich derjenige ist, der die jetzt immer noch oder auch vielleicht im späteren zu späteren Zeitpunkten das auch noch gezeichnet hat, weil das kann ja auch sein, dass dieses Ibanez oder Ibanez oder wie das auch immer ausgesprochen wird, das könnte ja auch so fast sowas sein wie Walt Disney oder so, weißt du, oder Stan Lee präsentiert oder so, dass der im Endeffekt eigentlich nur so, ja, wie so ein Firmennamen quasi oder so ein Qualitätssiegel hatte. Aber ja, witzig ist halt, genau, du hattest gesagt, dass es neu koloriert ist. Ehrlich gesagt, dadurch, dass man sich nicht mehr an die alte Kolorierung erinnern kann, also insgesamt würde ich sagen, wirkt die eigentlich relativ blass so.
Die neue, da kann ich ja ganz kurz was zu sagen, weil da habe ich nämlich extra nochmal, wir haben jetzt die Einser-Nummer, also ich habe die Einser-Nummer, Clever und Smart, keine Angst, wir retten die Welt so rum, vorliegen, und ich dachte, ich hätte die auch gehabt, habe ich aber leider nicht, sondern ich habe dann einfach so die nächstbeste gegriffen, wie du schon sagst, es gibt so diese verschiedenen Editionen, Silber, Gold, die besten Gags und Deluxe und tralala, also unheimlich erfolgreich. Und wenn man
Du hast sogar noch deine alten, hast du noch?
Natürlich, die habe ich doch nicht weggeschmissen, du kennst mich doch, also naja, kennst mich
so. Du alter Messi.
Ja, so ungefähr. Aber ich habe schon gesehen, dieses eine, das lag halt bei uns quasi auf dem Wohnzimmertisch, und jetzt lese ich das meinem Sohn halt vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Gags so versteht, aber jeden Morgen müssen wir mindestens...
Einige von den Gags versteht man auf jeden Fall. Das ist ja sehr, gehen wir gleich nochmal drauf ein, es geht ja sehr in Richtung Slapstick. Also genau. Ich glaube, eine Inspiration für ihn war ja auch Laurel und Hardy tatsächlich, also Dick und Doof, halt so eine oder Charlie Chaplin oder so. Also viele von den Sachen sind einfach schon als Bilder auch witzig, funktionieren schon so.
So, und jetzt nochmal zurück zur Kolorierung zum Beispiel, weil neu koloriert. Und es ist halt so, die Figuren per se, also clever und smart, der Chef, dessen Namen ich gerade vergessen hatte, Dr. Bacterius und
Mr.
sowas.
Mr. L.
Mr. L, genau. Die sind halt alle identisch. Also da hat sich nichts getan. Die sind von der Farbe her vielleicht, weil gut, was altes war, so ich sag Richtung Altpapier, aufgrund des Papiers halt einfach noch ein bisschen gedeckter. Was auffällt, sind die Hintergründe. Und da bin ich mir in zweierlei Hinsicht nicht hundertprozentig sicher, ob die zum Besseren koloriert worden sind. Die alten sind zwar insofern interessant, weil die sind halt hellblau, rosa, gelb, also wirklich so einfarbig, grün, aber halt in sehr, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, interessanten Farben gehalten, die irgendwie passen, wo man denkt, die haben
so schon... wie bei Lucky Luke und so auch manchmal, ne?
Ja, aber es sind halt nur die Hintergründe und die sind halt so, also wie violett einfarbig, also ganz einfarbig, seltsam kolorierte Hintergründe.
Drogenfarben.
Ja, so ein bisschen in dem Rausch. Und in dem neuen Band ist es halt schon eher so Richtung Realität angehaucht. Also der Himmel ist halt hellblau, die Wände haben immer so einen leichten Farbverlauf, also es ist nicht so ganz einheitlich koloriert, wirken aber insgesamt, also die Hintergründe, nur die Hintergründe, doch schon ein wenig blass. Und ich frage mich halt zum Beispiel auch, wie die das gemacht haben. Ob Carlsen zum Beispiel, also früher war das ja, was steht hier noch, das war dieser Condor Verlag, der das damals rausgebracht hatte, den es heute glaube ich gar nicht mehr gibt, ob die noch die Originale hatten, also die einfach die Schwarz-Weiß-Vorlagen, oder ob die quasi diese etwas, ich sage mal, seltsamen Hintergründe, was das Blau angeht, rausgerechnet haben, also rausgeschnitten haben
per Photoshop
und dann umgefärbt. Weil was cool ist, in Anführungszeichen, du siehst nämlich, dass bei den alten Heften, die tatsächlich anscheinend noch mit der Hand den Hintergrund reinkoloriert haben. Denn du hast an manchen Stellen, so an den Übergängen zur Sprechblase oder zu manchen Personen, sind noch so, weißt du, wie wenn
Du mit so ein bisschen über, ja?
Naja, nicht über, aber da fehlt halt einfach ein Stückchen was. Also das ist wie wenn du mit einem Buntstift zwar bis zur Linie malst, aber nicht überall bis zur Linie und nur so leichte Übergänge an dem Rand hast, fand ich interessant. Also ich denke mal, dass hier viel mit Hand gemacht worden ist. Oder es ist beim Druck
halt irgendwie nicht rübergekommen. Ich meine, es gab ja keine andere Möglichkeit zu der Zeit, ne? Also wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, aber begonnen hat es ja schon, glaube ich, 1958 kamen schon die ersten Zeichnungen. Also die wurden dann nochmal ein bisschen geändert, aber das war so das Erste, was rauskam, wie ich bei Alphons nachgelesen habe. Aber sag mal ganz kurz, die Hintergründe sind aber nicht so cool, so wasserfarbenmäßig wie das Cover, ne? Das nicht.
Nein. Ja, also die okay. Hintergründe
gut,
sind...
auf.
Ja, was... Also sind... was ja.
Erzähl dir. Nee, sag noch kurz zu Ende.
Nee, die sind, also bei dem alten sind sie halt einfach nur eine blasse, eintönige Farbe in eine Richtung, aber keine Wasserfarben, kein Verlauf, kein gar nichts, also ganz, ganz homogen.
Ja, also ich wollte jetzt nur mal ganz kurz, weil jeder, der Clever und Smart vielleicht noch nicht kennt, der jetzt da vielleicht nicht aufgewachsen ist oder so, also ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen was vielleicht dazu erzählen und dann können wir nochmal auf diese, also wir gehen jetzt sozusagen schon sehr ins Detail. Also eigentlich ist es halt, wie ich schon meinte, ist halt die Neuauflage des Klassikers. Also ich kenne ihn eigentlich, oder in Deutschland war er, glaube ich, groß in den 70ern und 80ern. Also ich kenne ihn dann halt eher halt aus den späten 80ern, 90ern sozusagen. Und ich glaube, das lief sogar bis in die 2000er auch in Deutschland noch weiter. Und Clever und Smart, das sind eigentlich, also Jeff Smart und Fred Clever, das sind zwei so Geheimagenten, sage ich mal. Und das Ganze muss man sich aber ein bisschen weniger so 007-mäßig vorstellen, sondern eher, eher so die Billigversion davon. Also der Chef, der hat immer kein Geld. Und wenn sie zum Beispiel, hier im ersten Band ist es zum Beispiel so, er schenkt ihnen dann schickt sie so in so ein Städtchen, und zwar mit Premium-Tickets. Und dann staunen die schon, ey, cool, da hat er sich ja nicht lumpen lassen, und denken halt, jetzt fliegen sie mit so einem, weiß nicht, mit einem Privatjet oder sowas. Und dann ist Premium aber halt nur der Name des räudigen, so einer Buscharter.
Busreisen HJ Premium, also so heißt der Typ einfach, der Charterdienst ist, genau.
Genau, und im Endeffekt ist es halt so, dass die da, weiß nicht, die Sitze rumfliegen und die Gebisse denen ins Gesicht fliegen und sowas. Und die ganze Serie spielt halt eigentlich und lebt auch von diesen ganzen Wortspielen, muss man sagen. Also das ist halt laufend so in der Art der Humor, also immer sehr Slapstick-mäßig, sehr so auf so One-Liner oder Punchlines getrimmt. Aber es gibt halt auch so eine Rahmenhandlung. Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen vielleicht an sowas wie so ein bisschen noch dieser 80er, 90er Jahre Humor vielleicht, so im Stil von Die nackte Kanone oder Hot Shots oder so. Also sind jetzt nicht so raffiniert aufgebaute Witze, sondern halt so Gags eher. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, worum es ungefähr geht, dann können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also dieser Bakterius, den hast du vorhin schon erwähnt, das ist der geniale, also in Anführungsstrichen, Biologe des Geheimdienstes. Und der hat so ein Mittel entwickelt, was jegliches Ungeziefer abtötet. Also, oder auch nicht so. Und zwar stattdessen macht der aus so einen kleinen Käfern und Mücken halt riesige Ungeheuer. Und eine von diesen Sprühdosen, die sie da haben, ist halt in die Hände des Diktators, also so ein Diktator des Landes, Terroria heißt es schon, so wurde halt entwendet. Und deswegen schickt jetzt Mr. L, weil er natürlich fürchtet, dass der jetzt so eine Riesenarmee aus so Tieren halt, aus Insekten, den rüberschickt. Irgendwie schickt Mr. L, das ist dieser Boss, schickt die beiden Agenten Jeff und Fred halt, also Clever und Smart, um diese Dose zurückzuholen. Und die nehmen aber auch selber eine Dose mit, so. Und natürlich ist der Ärger jetzt auch schon vorprogrammiert und es beginnt ein wirklich, ja, wie du schon gemeint hast, wirklich ein sehr lustiges Abenteuer, was auch heute noch funktioniert. Und wie gesagt, mit der Einschränkung, dass es halt wirklich so ein bisschen Slapstick ist. Also mir hat es aber trotz des Slapsticks oder was halt echt Spaß gemacht. Ich kenne die Hefte natürlich, also gerade dieses Heft kannte ich halt wirklich auch noch von früher. Ich würde aber auch sagen, dass es eigentlich so irgendwie nichts Vergleichbares gibt momentan auf dem Markt. So, also diese Art von Humor und so, das, also es gab damals, kann ich mich noch erinnern, kennst du das, die kleinen grünen Männchen gab es dann noch, das war auch so in der Art, war aber ein bisschen mehr in Richtung Sex noch. Dann gab es die Sturmtruppen, das war alles so,
glaube ich, oder im Condor Verlag. Tom Ticker und Co. zum Beispiel ist noch eins, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, wobei die alle gefühlt nicht so an diese Qualität herankommen sind, in meinen Augen.
Nee, wenn das man war das so, schon das Beste, genau. Das ist ja auch nicht, also das soll wirklich auch in Spanien, sind es wohl so richtig so, naja, jetzt Volkshelden ist übertrieben, aber das kennt halt wirklich dort jeder, ist ein riesengroßes Ding. Ich könnte mir vorstellen, in den USA kennt es vielleicht wieder keiner. Stimmt. Also nochmal ganz kurz.
Und die ganz kurz, und die kamen ja, ich weiß nicht, also ich habe noch, in den alten Heften siehst du halt noch, man konnte da so ein Jahresabo abschließen. Und da war das halt so, da kam alle zwei Wochen ein neues Album raus. Ne? Also 24 Hefte im Jahr von Clever und Smart.
Das ist also, Wahnsinn, oder?
Sonst kommen die auch nicht auf die Zahlen. Ne? Also diese über 100, also knapp 200 Hefte, die da rausgekommen sind. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Und das zu einem Preis.
Und die sind halt auch wirklich gut gezeichnet, muss man sagen. Also ganz anders als Mickey Mouse oder so, sondern also jetzt diese wöchentlichen Mickey Mouse Hefte, wo man wirklich sieht, da ist halt, das ist so ein bisschen einfacher vielleicht gemacht. Also hier sind viele Details, also kann ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also das ist eine, also nochmal vielleicht, was eigentlich cool daran ist. Also diese, zum Beispiel gibt es diesen Fred halt, das ist der mit dem schwarzen Anzug, den ihr jetzt so auf dem Cover seht und so, der hat halt zum Beispiel seine Besonderheit ist halt, dass er so eine Kostüme hat, was auch so ein bisschen übertrieben oder so ein bisschen seltsam ist. Er kann sich halt wirklich dann mit Hilfe dieser Kostüme wirklich in diese Sachen, die er als Kostüm hat, verwandeln und die zieht er halt immer so aus, ja, die hat er halt immer so dabei. Und eigentlich, also der kann zum Beispiel, sagen wir mal, eine Giraffe sein und dann hat er halt wirklich diesen langen Hals und alles und nur sein charakteristisches Gesicht mit dieser Knollnase und der Brille ist noch zu erkennen. Ansonsten ist er halt wirklich eine Giraffe, also so ein bisschen übertrieben, aber funktioniert natürlich im Comic auch super. Und das Zweite eigentlich, also da entstehen halt super lustige Situationen immer damit. Also gerade, weil halt er immer so ein cooles Kostüm hat und seinem Kollegen Jeff halt immer so ein Kostüm in die Hand drückt, was halt irgendwie nicht funktioniert. Also da gibt es ja auch eine ganz witzige Szene, wo er dann als Esel über die Grenze gehen will. Also er selber geht da als Vogel rüber und sein Kollege halt als Esel und dann kriegt er halt so eine fette, irgendwie so eine Spritze gegen, keine Ahnung, was das war, Tollwut oder was auch immer.
Also Vogelgrippe, was auch immer, Tier, irgendeine also Impfung.
Er zieht halt immer so die Arschkarte und ist halt dann immer sauer auf seinen Kollegen so. Und das Zweite, was halt so geil an diesen Heften ist, ist dieser Detailreichtum, was wir gerade schon angesprochen haben, dass die halt wirklich ganz viele so witzige, kleine Gags auch verstecken so. Und die halt dieses typische, ich weiß nicht, ist auch irgendwie unüblich geworden, glaube ich. Das sieht man auch schon auf dem Cover, dass da so eine kleine Schnecke ist, die sich so auch erschreckt, dass so ein Insekt groß wird und dann der Hut hochfliegt. Also immer so eine Sachen, die auch für Kinder halt oder so, ne? Das könnte ich mir jetzt auch zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass du nicht weißt, ob dein Sohn das schon gefallen würde. Und aber gerade
diese Gags, gefällt ihm ja, halt also aber alles versteht, das ist halt die Frage. Aber du hast schon recht.
Ach so, genau. Aber über so eine Sachen kann halt wirklich jeder lachen. Also da sind halt immer so eine Sachen versteckt. Und also zum Beispiel gibt es hier so eine Szene auch in der Kanalisation, da ist dann so eine Ratte, die hat ihre Schwimmsachen, ist mit ihren Schwimmsachen da unterwegs und an der Grenze zum Beispiel zu diesem Land Terroria haben dann sogar die Vögel irgendwie ihre Stahlhelme auf, was irgendwie so zeigt, naja, die sind halt alle krass bewaffnet und so und was aber wirklich so ein Detail ist, das spielt überhaupt keine Rolle und das, da sagt auch keiner was du oder so. Es ist einfach nur als Leser, dass man sowas noch extra entdecken kann.
Oder die Ratten und Mäuse, die in der Kanalisation pokern und sowas. Also das ist einfach
genau
cool gemacht.
Ja, und dann gibt es auch so eine Sachen zum Beispiel hier, das ist glaube ich nicht aus dem Buch, aber daran kann ich mich auch noch so gut erinnern, weil das irgendwie so witzig war. Da haben die so ein, auch wieder von ihrem Chef so ein super cooles Motorrad bekommen und dann überholt die aber so eine Oma und auch so eine Schnecke zieht an denen vorbei und so. Also so ein Charme ist es ungefähr, diese Details, die oft beim zweiten Hingucken erst bemerkt werden und die halt viel wirklich von diesen Charmen ausmachen. Genau, und das man muss auch sagen, diese Dynamik zwischen den beiden Charakteren, also Fred mit seinen verrückten Ideen irgendwie und Jeff immer helfen will, aber dass dann irgendwie, ja, dass der Arme dann irgendwie immer dran glauben muss halt, ne? Das ist schon echt witzig. Also, genau, und wie ich schon halt meinte, es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares.
Ja, gerade. Und Clever ist halt auch so ein, wenn man es ganz brachial sagen will, so ein bisschen so ein Arschlecker, so ein, der sich immer einkratzt und einschmeichelt irgendwie. Und der ist halt der englische Geheimagent, deswegen hat er auch so einen Anzug an. Und Smart ist zwar gefühlt so der etwas cleverer, aber immer der ins Fettnäpfchen tritt nachher und die.
Der etwas smartere.
Ja, die Kohlen aus dem Feuer holen muss und sowas. Und das ist halt einfach so in dieser Konstellation. Und wie du schon sagst, Dr. Bacterius, der gibt ja auch so einen Running Gag. Smart hat ja auch ein volles Haupthaar. Also zwei Haare und Dr. Bacterius ist irgendwie daran schuld. Die hatten, also offenbar gibt es irgendwie, erinnere ich mich, ein Heft, da haben die beide volles Haar und Dr. Bacterius hat als genialer Wissenschaftler hat so ein Haartonikum erfunden und seitdem sind die halt beide, haben die beiden Glatze irgendwie und so eine Kleinigkeit. Das mag jetzt, deswegen habe ich mich halt auch gefragt, gibt es sowas noch in neu und könnte man sowas heute immer noch machen? Weil das ist wirklich zeitlos. Man merkt eben diesen Heften nicht an, dass die schon, weiß ich, 50, 60 Jahre, naja, vielleicht nicht übertrieben, aber also etliche Jahre auf dem...
Ja, doch, fast, ne? Irgendwie schon, irgendwie, wenn die seit den 50ern, Ende 50er schon gibt. Also so ein bisschen, natürlich merkt man es, dass diese modernen Sachen, also da sind jetzt halt, weiß ich nicht, halt keine irgendwie Telefone oder keine, aber ansonsten ist es ja auch so ein bisschen so vielleicht wie so ein James-Bond-Film, wo ja auch irgendwelche futuristischen Sachen vielleicht vorkommen oder irgendwelche, ja, also ich meine, vielleicht hätte man heute zum Beispiel dieser geniale Wissenschaftler Bacterius, das ist ja halt hier ein Biologe und sowas, ich meine, es ist natürlich auch dadurch originell, weil man sowas nicht kennt, aber vielleicht wäre das heutzutage eher auch so ein, weiß nicht, so ein Gentyp oder so ein Genbiologe wenigstens oder eher so ein Techniker oder ein Programmierer, also hier mit Computern und so Technik ist hier eigentlich relativ wenig.
Ist wenig, aber so es stört Tränken halt nicht, so. Es wirkt aber trotzdem eben nicht altmodisch, der ist halt in seinem Labor und macht immer irgendwas, bringt irgendwelche Pillen, irgendwelche Tropfen, irgendwas, irgendein Spray und das geht dann in die Hose. Wie er das nachher erzeugt hat, ist ja vollkommen egal und auch die ganzen Bösewichte, in Anführungszeichen, die da so drumherum sind, da gibt es halt so, sag mal, der Typ Türsteher, der dann quasi regelmäßig da mit brachialer Gewalt gegen die beiden vorgeht und irgendwie auch der Chef am hinten raus, glaube ich, bei jedem Album so ist, dass der Chef meistens dann irgendwie mit Gips und tralala im Krankenhaus liegt, beziehungsweise diverse Verletzungen sich eingeholt hat.
Ja. Ich glaube ja.
Also da geht ja nie was nach Plan und das ist halt einfach, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich finde das so grandios und ich hätte sowas gerne heute immer nochmal irgendwie und dieser Francesco Ibanez hatte das halt auch geschafft, so sagen wir, einzelne Panel so voll Inhalt zu laden, dass man da gar nicht groß viel braucht. Also das so als Trip, als One-Pager quasi, mit einem Bild so viel Geschichte zu erzählen, das ist nicht alle, logischerweise, aber es gibt manchmal, da erzählt das eine ganze Geschichte, einen ganzen Roman irgendwie und das ist halt eine Kunst für sich. Und
ja, klar. Also das sind wirklich so eine Szenen, wo du dann hier zum Beispiel so ein so durch dieses Tonikum auch ausgelöster Riesenskorpion. Und dann hat der auf einem Bild halt, man hört gar nichts so richtig, also man hört nur einmal so einen Bumm. Und dann sieht man aber auf dem Bild, wie der Skorpion da vier Soldaten hat, das Haus zerstört hat, dann noch der Offizier so komisch guckt und die beiden wegrennen mit den Flaschen. Also diese ganze Szene hätte man auch über, weiß nicht, über vier Seiten ausdehnen können vielleicht. Aber hier ist es halt alles so ganz knapp, wie die dann auch über die Grenze rennen, halt alles in einem Bild dargestellt. Das ist schon ganz cool.
Und eins, was mir halt immer wieder auffällt, auch wenn ich habe ja, wie gesagt, zum Vorfeld des Podcasts noch ein bisschen die alten Alben durchgeblättert. Und der beherrscht es auch über die Jahre. Also die Figuren haben sich kaum geändert. Ich glaube, wenn du die ganz allerersten anguckst, ich bin mir nicht sicher, ob
man dies, müsste jetzt mal die allerneuesten halt
ob, sehen. Ob dieses erste hier, genau, ob dieses erste hier wirklich auch das erste ist, was damals erschienen ist. Ich kann es mir eigentlich gefühlt gar nicht vorstellen. Das war ja auch irgendwo so eine Kritik, dass das halt...
Doch, das ist das erste Album, was es gibt. Also es, wie gesagt, es gab das schon vorher. 58 haben die eigentlich die Premiere gefeiert. Ich glaube, dieses Album ist irgendwie ein bisschen neuer schon.
Also erstmals 72 ist das erschienen, das Album. Steht vorne im Impressum noch mit dabei.
In Deutschland oder in Italien?
Ich denke mal, das im Condor Verlag, das heißt, es in Deutschland.
Ah ja.
Also nun weiß ich nicht, wie gesagt, kann gut sein, dass die Figur, ich glaube, die war auch so strip-mäßig am Anfang
genau, halt vertreten. Genau, Strip gab sie halt, wie gesagt, 58 schon, aber da sahen die auch wirklich ein bisschen anders aus. Da hatten die immer so eine Hüte auf und waren schon wirklich eher noch so eine Geheimagenten-Persiflage, so als Strips mit irgendwie mit so einer Pfeife im Mund und Zylinder und sehen sehr englisch da halt noch aus, wirklich. Mit Regenschirm und sowas.
Aber unser Fazit geht immer noch, oder? Also es ist
auf jeden Fall
seltsam,
wie auf jeden Fall, also ich bin echt gespannt. Ja, also ich bin echt gespannt, ob das heute noch ankommt. Also ob man damit zum Beispiel noch Kids hervorholen kann, die jetzt wahrscheinlich eher Smartphone und keine Ahnung.
Ja, es lässt sich halt schlecht analysieren. Also wir beide kannten die ja schon. Wir waren ja vorher quasi schon Fans von Clever und Smart. Wenn man das nicht kennt, wie gesagt, wenn ich jetzt mein Sohn als Referenzpunkt nehme, dem hat das auch sofort gefallen. Also es funktioniert halt immer noch und auch bei Jüngeren. Aber die Frage ist halt, würde man das, wenn du jetzt auch mal in dem Alter bist, wo du Taschengeld hast und dein eigenes Geld in die Hand nimmst und dann steht dort eben, weiß ich nicht, Pokémon, Superman und eben Clever und Smart und Asterix wegen mir, würde man dann Clever und Smart in die Hand nehmen und da sein Taschengeld investieren oder sein Geld? Ich meine, dass die Älteren da wahrscheinlich ein Faible dafür haben.
Es ist halt dieses, weißt du, heute ist halt alles oft so sehr, so, ich nenne es jetzt mal cool so, ne? Da gibt es dann irgendwelche Helden und irgendwelche coolen, weiß ich nicht, die, wenn du schon sagst Pokémon oder was auch immer, dann irgendwelche kleinen Monster oder irgendwas mit Science Fiction oder so. Und das sind ja echt so eine typischen Anti-Helden, irgendwie so eine, auch wo man sich vielleicht auch so ein bisschen, wenn man selber arbeitet, dann, ach hier, die Konflikte mit dem Chef und so. Also ich meine, das hat auch damals auf jeden Fall, als ich jung war, gut funktioniert und funktioniert wahrscheinlich dann sogar besser, wenn man ein bisschen jünger noch ist. Aber ob das halt heute noch so den Zeitgeist trifft, also mich würde mich echt interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es jedenfalls als die initialen Verkäufe werden wahrscheinlich eher so sein, dass die Väter das vielleicht für ihre Kinder eher kaufen oder so oder die Mütter, die das von damals kennen. Aber ob die Kinder jetzt wirklich zugreifen, also mich würde es natürlich freuen. Und ich fände es vor allem cool, wenn Carlsen es schaffen könnte, wirklich zu diesen neuen Heften, die wir noch gar nicht kennen, also wirklich mal, sagen wir mal, Album Nummer 200, was wahrscheinlich niemals rauskam, wenn man das mal sehen könnte. Ne?
Jetzt das wäre genial. Ich glaube, da wäre ich noch angetaner, also wirklich mal so einen Sprung zu machen, einfach so die neueren Sachen rückwärts zu publizieren. Kann man ja mal bei Carlsen mal nachfragen, würde ich mal machen bei Gelegenheit. Weil du nämlich das Gefühl hast, ich meine, Clever und Smart wurde über die Jahre immer schon mehrfach neu vermarktet, also mit genialer Neuübersetzung, jetzt die besten Gags in einem Buch und jetzt die goldenen, also die aller besten Gags in einem Buch und sowas. Alles legitim, alles in Ordnung. Hier ist es jetzt der Aufhänger, alles neu koloriert, wobei ich mich, wie gesagt, immer noch nicht hundertprozentig sicher bin. Gefällt mir diese Neukolorierung? Die alte war halt cheesy, aber das war halt die Zeit. Und die neue, da gehen mir fast die Figuren manchmal ein wenig so im Pastelligen unter. Weißt du, früher hattest du halt diese Hintergründe als Kontrastfarbe zu den Figuren, dann warst du halt irgendwie noch mehr in diesem Bild drin. Hier hast du jetzt so pastellige, leichter Farbverlauf, Hintergründe. Da gehen die Figuren, für meinen Geschmack, ich weiß nicht, wie du das also als ich sage es mal, als Kolorist, der das auch macht, wie du das siehst, ein bisschen verlieren etwas an Kraft in ihren Bildern, oder?
Findest ja, gar nicht ich, leider habe ich das andere jetzt wirklich nicht zur Hand. Ich hatte bloß, ich hatte ja auch als erstes gesagt, dass ich finde, für eine Neukolorierung sieht das alles recht farblos, recht pastellig aus. Aber das geht schon in Ordnung. Also ich glaube, wenn man das andere jetzt nicht kennt, dann ist das schon alles ganz gut. Ist jetzt, also sieht jetzt nicht nach einer total modernen Kolorierung aus, sagen wir mal so. Lass uns mal jetzt auch dann den nächsten Schluss machen. Ich wollte jetzt nochmal eine Sache nochmal, weil ich das erwähnt hatte, dieses Special im Alphonse. Also wie gesagt, wenn es interessiert, da gibt es einen wirklich schönen Artikel, der auch ein bisschen länger ist, über Clever und Smart und auch halt dessen spanischen Schöpfer Ibanez halt. Und da ging es halt auch so ein bisschen, also wie gesagt, da erzählen sie so ein bisschen von den Anfängen, was halt so 58 begonnen hat, aber noch nicht ausgereift war. Und das, genau, hier wurde zum Beispiel auch nochmal erwähnt, das hatte ich auch fast vergessen, es gibt hier auch noch mehrere Serien und auch mehrere Filme. Und der neueste Film ist sogar ziemlich aktuell und ist 3D animiert. Vielleicht sollte man sich den mal angucken. Also hier drin hört sich das sogar so an, als wenn der ganz gelungen wäre.
Beziehungsweise, dass der erst kommt? Der kommt der nicht erst noch? Oder war das irgendwie so? Oder
nee, der ist, glaube ich, 2017 auf Video gerade rausgekommen.
Aber das war die Realverfilmung oder irgend sowas, ne?
Nee, das ist animiert. Das sieht so halt, ich sag mal, Pixar-mäßig aus oder so. Also das sieht wirklich ganz witzig aus. Ich gucke gerade, ob ich hier den Namen finde. Clever und Smart in geheimer Mission heißt es einfach nur. Das sieht echt ganz witzig aus. Und ansonsten, genau, es gab die, das fand ich auch ganz interessant, und zwar hatten die, das ist halt zum ersten Mal das Album erschienen, 72, das ist es, was wir jetzt hier haben, aber früher in einem anderen Verlag und unter anderen Namen, und zwar hießen die da Flip und Flap, kamen die schon mal auf den deutschen Markt und haben halt versucht, da Fuß zu fassen. Und erst aber diese Übersetzung des damaligen Verlags, halt Condor, brachte den Erfolg, und da habe ich so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht in so eine Richtung geht, wie wir das kennen von Bud Spencer und Terence Hill Filmen zum Beispiel, dass die teilweise die Übersetzungen dann fast vielleicht sogar besser sind oder jedenfalls den deutschen Humor gerecht werden, so ein bisschen, weil das haben wir ja auch gehört in dem Interview, was wir gemacht hatten, da zum Lucky Luke und zum Asterix, dass es halt wirklich das Schwerste ist, dass man da sozusagen so eine, ja, wie soll ich sagen, so vergleichbare Witze findet, aber meistens nicht die Originalwitze benutzen kann. Und das klappt halt hier wirklich ziemlich gut, finde ich. Ne?
Also durchweg. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals auch, also jetzt das halt in einem Rutsch gelesen habe und auch damals halt oft Bände über Bände gelesen habe, weil du einfach irgendwie, weiß ich nicht, du kommst an diesem idiotischen Humor, er ist natürlich irgendwie blödsinnig eigentlich, aber du kommst da nicht drum rum und es ist halt einfach irgendwie gut gemacht und irgendwie immer wieder neu und natürlich immer dieses gleiche Strickmuster in Anführungszeichen. Ne? Also die bekommen einen Auftrag, irgendwas geht mächtig schief und was schief geht, ist halt irgendwie dann doch relativ lustig. Und deswegen, also von Anfang bis Ende wirklich überzeugend. Und wie gesagt, ich schreibe mal an, vielleicht im nächsten Huntingdown Comics, wenn ich eine Antwort kriege, da melden wir uns nochmal und sagen nochmal, ob dann was das Neuere auch mal geplant ist in naher Zukunft. Weil das würde mich, wie gesagt, wesentlich mehr interessieren, einfach auch zu gucken, wie sind die über die Zeit jetzt gereift, die Figuren, und funktionieren die Sketche oder die Gags halt auch noch mit real existierendem Bezug, also dass du merkst dir manchmal schon, dass es auch der Zeitgeist ist, der da so ein bisschen mitschwingt. Noch nicht ganz so offensichtlich, aber schon so.
Ich habe jetzt hier so eine Seite von dir, du hast mir eine zugeschickt, was mir da gerade nochmal aufgefallen ist, das Lettering ist auch neu gemacht, das sieht jetzt wirklich in der neuen Version aber besser aus. Und zwar war das damals halt so eine richtige, ich sag mal so eine Computer- oder so eine richtig gesetzte Schrift, und jetzt ist halt so eine schöne Comic-Schrift, das sieht wirklich viel besser aus. Aber du hast natürlich recht mit den Farben, die wirken jetzt echt eher ein bisschen blasser. Ja, keine Ahnung, was da jetzt wirklich besser ist.
Naja.
Geschmackssache, aber ist jedenfalls wirklich was anderes. Ja, auf jeden Fall, genau, was mich nochmal interessieren würde, vielleicht besorgst du dir wirklich nochmal eins von denen, die du jetzt immer noch hast, weil würde mich mal interessieren, wie wirklich die Übersetzung jetzt nochmal, da steht ja überarbeitet, und ja, da fand ich zum Beispiel nochmal vielleicht als kleine Anmerkung, was ich irgendwie seltsam fand, und zwar gleich auf der ersten Seite nennt Jeff halt diesen Fred, nennt er dann Chef, und dann ist da so ein Sternchen, dass er dass das in der Neuausgabe so ist, dass er ihn jetzt oft als Chef er ihn anspricht, weil er halt eigentlich sein Vorgesetzter ist. Aber dann ist gleich ein paar Sprechblasen weiter unten, sprechen sie schon wieder von ihrem Chef. Und also ich finde es eher, ehrlich gesagt, ein bisschen eine Fehlentscheidung. Da hätte man vielleicht bei dem einen als Boss und bei dem anderen als Chef oder irgendwas anderes finden müssen. Aber dass er jetzt sagt, klar, Chef, und unten sagen sie dann schon wieder, reiß dich zusammen, der Chef wartet auf uns. Das finde ich ein bisschen, also keine Ahnung, hätte man vielleicht lieber beibehalten sollen, dass die sich einfach beim Namen nennen oder so. Fand ich ein bisschen verwirrend. Grund.
Na gut, aber ich glaube, ich habe das in Erinnerung, dass die gar nicht unbedingt Chef zu ihm gesagt haben, zu dem Chef, sondern immer Mr. L eigentlich. Die haben den ja immer so, also der TIA-Vorsitzende oder Chef, der Präsident dessen, die hatten den ja so genannt. Und ich glaube, dieses Chef, das steht, glaube ich, habe ich irgendwo auf der Wikipedia, kommt aus dem Spanischen irgendwie von diesem Vorgesetzten. Die heißen ja im Original Mortadello und Filemon und trotzdem, aber Fred Clever und Jeff Smart passt halt wie die Faust aufs Auge, ne? So mit dem Bezug zu dick und doof so ein bisschen, aber schon sehr schön gemacht.
Aber ich glaube, das Chef haben sie ja, glaube ich, auch gar nicht geändert, sondern das Chef halt von Fred halt. Aber ist ja, gut, das geht jetzt auch wirklich zu sehr ins Detail, ist auch völlig egal. Fand ich bloß ein bisschen komisch, dass da gerade so eine Sache geändert wurde. Also das würde mich mal interessieren, was da sonst die Änderungen sind, wenn du vielleicht nochmal ein anderes Heft hier schnappst.
Okay. Ich habe gerade auch nochmal, muss mal nebenbei gegoogelt, aber ich glaube nicht, dass das, da gibt auch das große Jahrgangsbuch. Ich hatte gerade mal geguckt, ob man zu dem der ersten Heft auf eBay auf die Schnelle noch was findet, aber es ist halt aufgrund der Vielzahl der Hefte, die da verfügbar sind, nicht ganz einfach. Und das erste habe ich jetzt mal so direkt so schnell nicht gefunden, weil da hätte man nochmal gucken können, was allein vom Cover halt schon irgendwie gemacht worden ist. Aber wie gesagt, es gibt so viel davon.
Das war ja auch damals nicht das erste, sondern ich glaube das dritte oder keine Ahnung, das haben sie ein bisschen geändert, aber wie auch immer. Gut, also jedenfalls eine schöne Sache, wer sich dafür interessiert, für so eine, ist halt wirklich ein Funny, so,
ja,
ne? Ein klassisches Funny.
Aber eins, wo du halt, wie gesagt, jetzt in Bezug zu Marvel und DC, also man muss jetzt nicht in irgendeiner chronologischen Reihenfolge das lesen, man kann da irgendein Heft, wie gesagt, sich picken, entweder vom Bahnhofskiosk seines Vertrauens oder wenn man irgendwo ein Flohmarkt in der Nähe ist, da mal gucken erstmal, ob man überhaupt die Art und Weise der Gags mag und sowas.
Ist jetzt auch nicht so teuer, ne? Ich glaube, was kostet es? 9,99 oder so, glaube ich, was war das?
Das ist jetzt relativ, ja, diese Kiste, dieses Fass wollte ich nicht aufmachen, weil ich habe mal geguckt, Originalpreis.
Damals war es bestimmt viel günstiger, ne?
5 Euro, also 5 D-Mark 30, also 5 Mark 30, 5 D-Mark 30. Und ich glaube, ganz am Anfang war es 4 Mark oder sowas. Aber wird alles teurer. Die Inflation.
Ach, und 10 Euro für so ein Album finde ich immer noch
ist gut. Ist okay, ja. Aber du hast ja auch diese Dichte und diese Panel und diese Art und Weise, so viel wie das ist und passt schon. Aber es ist trotzdem, merkst halt, dass es doch irgendwie teurer geworden ist. Wahrscheinlich sind auch die Produktionskosten per se deutlich höher. Wenn die
geringere Auflage wahrscheinlich auch noch oben
raus. Naja, also es wäre mal interessant, wie hoch die Auflagen jetzt sind. Damals waren es halt wirklich so in den zweistelligen Millionen Bereichen, also ganz oft die Auflage auch nochmal gemacht. Also ist die Erstauflage schon relativ hoch, aber alles hat alles mit dem Comic nichts zu tun. Coole Sache, schönes Ding. Das Einzige, was wirklich vom Lettering beibehalten ist, das Logo Clever und Smart. Das sieht noch genauso aus wie damals. Das
sieht auch super aus.
So, das soll es dann auch gewesen sein. Schaut es euch mal an. Clever und Smart funktioniert immer noch, wenn ihr einfach mal eine Neukolorierung sehen wollt, vielleicht auch eine Neubearbeitung. Und wenn ihr daheim, du hast gesagt, es wäre nicht die Einsagenummer gewesen, sondern eine andere. Keine Angst, wir retten die Welt. Heißt der erste Band, einfach mal gucken, ob er noch.
Also, das ist die Original-Einser-Nummer, ne? Ja, war damals halt nicht die Einser-Nummer.
Also, insofern, tolles Ding. Schaut es euch an. So, das soll es dann auch gewesen sein. Weitere Besprechung wie immer auf comicreview.de und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao. So, na bitte.